Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Als das die 10 anderen hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. So, liebe Konfis, und das stand in Markus 10, Vers 35 bis 45. Nicht, dass es wieder heißt, das wird nie gesagt. Ich glaube, ich habe ein Problem. Denn heute soll ich über etwas predigen, wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich das selber wirklich verstehe. Jesus hat sehr oft darüber gesprochen. Eigentlich kann man sogar sagen, es war vielleicht im Zentrum seiner ganzen Verkündigung, alles dessen, was er gelehrt hat. Und trotzdem ist es etwas von dem, was bis heute mit zum geheimnisvollsten und schwer erklärbarsten gehört, was wir in unseren Bibeln finden. Ich spreche vom Reich Gottes, Königsherrschaft Gottes, Königreich der Himmel. Es gibt verschiedene Worte für diesen Begriff. Und Jesus spricht immer wieder davon. Ein großer Teil seiner Lehre dreht sich um diesen Begriff, um das Reich Gottes. Seine allererste Predigt, die uns überliefert ist im Markus-Evangelium, fängt so an: Das Reich Gottes, es ist da. Darum kehrt um und tut Buße. Aber was ist denn das? Was ist dieses Reich Gottes? Wir sehen es nicht. Es ist nirgends auf einer Landkarte zu finden. Was ist das? Und Jesus sprach sehr merkwürdige Dinge über dieses Reich Gottes. Und es war damals schon so, dass die Menschen, die ihm zugehört haben, offensichtlich große Mühe hatten zu verstehen, wovon er hier eigentlich redete. Denn die Menschen damals, für die war dieser Begriff, den Jesus benutzte, Königsherrschaft, Königsreich, das war für sie allgegenwärtig. Sie lebten ja alle in so etwas. Sie waren umgeben von Königsherrschaft. Sie lebten unter Königsherrschaft. Das war für sie alltäglich. Und deswegen haben sie es immer alltäglich verstanden. Sie haben es aus ihrer Welt, aus ihrem eigenen Verständnis heraus verstanden und hatten dann ganz klare Bilder vor Augen. Und dann predigt Jesus und erzählt Gleichnisse und irgendwie passt es nicht zusammen. Das Bild, das sie vor Augen haben von dem, was ein Königreich ist und wie da geherrscht wird, es passt nicht zusammen und es gibt große Verwirrung. Und fast das ganze Kapitel 10 in Markus Evangelium beschäftigt sich damit und die Verwirrung ist allgegenwärtig. Wir müssen uns das ganz kurz anschauen, tut mir leid, wir springen mal kurz übers Kapitel 10, aber wir müssen das verstehen, dass das der Vorlauf ist zu diesem Text, den ihr gerade gehört habt. Es fängt an damit, dass Kinder zu Jesus gebracht werden. Kennen wir alle die Geschichte, bei jeder Taufe wird sie vorgelesen. Die Kinder werden gebracht, sie sollen gesegnet werden, die Jünger wollen das nicht und Jesus sagt, lasst sie. Denn den Kindern gehört das Reich Gottes. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, und wir kennen das, das haut uns nicht mehr von der Kirchenbank, aber damals war das, bitte was heißt denn das? Kinder waren schon irgendwie wichtig, aber es war auch klar, wenn es um Glaube, um Gott, um Religion geht, dann musste man Erkenntnis haben, man musste weise geworden sein, man musste ganz viel gelernt haben. Dann, ja, dann konnte man vielleicht einer sein, der Zugang zu dem, wie auch immer gearteten Reich Gottes hatte. Und jetzt spricht Jesus von unmündigen, unweisen Kindern, die doch überhaupt nichts kapieren und sagt, denen gehört das Reich Gottes. Große Verwirrung. Und dann geht es gleich weiter. Da kommt ein junger, reicher Mann zu Jesus und sagt, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Jesus erinnert ihn an die Gebote. Er sagt, habe ich alles schon getan? Mache ich schon mein Leben lang? Jesus sagt, du kannst noch was tun. Verkaufe alles, was du hast und dann komm und folge mir nach. Und er geht, weil er sagt, kann ich nicht. Und dann resümiert Jesus über dieser Begegnung und sagt, meine Güte, wie schwer ist es für reiche Menschen, ins Reich Gottes zu kommen. Und die Jünger sind entsetzt. Sie sind entsetzt, weil sie bisher gelernt hatten, Reichtum ist Ausdruck des Segens Gottes. Einer, der reich ist, ist besonders gesegnet, zieht sich durchs ganze Alte Testament, das haben sie gelernt, das ist ihr Bild. Und es ist klar, eigentlich, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, ist doch klar, das sind die Reichen, die Schlauen, die Erkenntnisreichen, die sind da alle. Und jetzt sagt Jesus, wie schwer ist es für die Reichen, ins Reich Gottes zu kommen, eher noch geht ein Kamel durchs Nadelöhr. Die Jünger sind maximal verwirrt. Was soll denn das jetzt wieder bedeuten? Und dann fragen sie und sagen, ja, aber Jesus, also hallo, ich verstehe kein Wort, was soll denn das? Und Jesus sagt, naja, Gott hat Möglichkeiten. Und bricht es wieder auf und sagt, Gott kann auch Unmögliches möglich machen. Er kann sogar dafür sorgen, dass auch ein Reicher ins Himmelreich kommt. Aber er hat etwas angeknackst, nämlich diese Vorstellung, dass Reichtum und äußerer Segen zwangsläufig zum Reich Gottes dazugehören. Die Jünger, weil sie ja nicht nur doof waren, denken weiter drüber nach und fragen sich, ja, was heißt denn das jetzt? Und dann ist der Petrus, der war ja immer schlau, gleich dabei und sagt, ja, aber wir sind ja wir haben ja schon alles verlassen. Also müssten wir doch dann die sein, vielleicht die. Und Jesus sagt, ja, ihr habt alles verlassen und es wird euch gelohnt werden. Aber dann haut er wieder so einen Satz raus, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Und ich sehe sie förmlich vor mir, die Fragezeichen, in den Augen und Gesichtern der Jünger. Hä? Liebe Zeit, was soll denn das? Und dann kommt Jesus zum dritten Mal mit einer Ankündigung von Leiden daher. Und es ist, als ob es bei den Jüngern da rein und da wieder rausgeht, als ob sie es nicht mal hören, denn was kommt, hey, wir sind doch hier Reich Gottes und gerade auf dem Weg nach Jerusalem und wir haben unsere Bilder im Kopf und jetzt wird er wohl seine Herrschaft aufrichten und dann kommt er da mit Leiden und es ist, Wir lesen das, wir kennen das, wir sagen, ja klar, Jesus hat sein Leiden angekündigt, alles klar. Aber für die Jünger, es war schwierig. Und deswegen kann es passieren, dass Jesus noch nicht den Mund zu hat und dann stehen Jakobus und Johannes vor ihm und sagen, hey Chef, wir wollen Mitchefs sein. An dieser Stelle höre ich diese 12 Männer in ihrer Maximalverwirrung ständig ein Geräusch machen, für das ich in meiner Familie berühmt bin. Das muss hier mal gesagt werden. Meine Familie, die ärgert mich ständig damit, dass der Papa, wenn er was nicht versteht oder irgendwas tut und es klappt nicht so oder er blickt es nicht, dass er dann so ein Geräusch macht. Das wird mir ständig, wird mir vorgemacht, nachgemacht, dass ich immer sage, hä? Ja. Das machen die im genau gleichen Tonfall nach. Das regt mich auf, sowas Respektloses. Aber ehrlich, ich bin jetzt getröstet, denn ich merke, ich bin in einem guten Club. Weil die 12 Jünger, also ehrlich, ich glaube, wenn Jesus sich umgedreht hat, haben die gar kein anderes Geräusch mehr gemacht. Außer, hä? Ich verstehe kein Wort. Was soll denn das? Und dann kommen diese zwei, Jakobus und Johannes, weil sie irgendwie den Eindruck haben, dass mit dem Reich Gottes, es wird jetzt ernst, wir sind auf dem Weg nach Jerusalem. Und sie bleiben und sie stecken in ihrer Welt, in ihrer Vorstellung davon, was eine Herrschaft ist, was ein Königreich ist. Und sie haben, das merkt man, sie haben kein Wort verstanden, nicht eines. Sie haben ihr Bild im Kopf und das Bild bewegt sie und sie sind mit Jesus unterwegs und malen sich aus, was jetzt passieren wird. Und die zwei gehören zum engen Kreis mit Petrus. Sehr bezeichnend, dass Petrus nicht dabei ist. Wie die zwei das hingekriegt haben, es an Petrus vorbeizumachen, auch spannend. Sie tauchen bei Jesus auf und sagen, das klären wir jetzt mal. Sie haben Fantasien im Kopf, sie sehen sich auf Thronen thronen, links und rechts vom Herrscher. Jetzt geht's nach Jerusalem, aber wahrscheinlich im Hinterkopf sehen sie schon Rom vor sich, die Weltherrschaft und wir zwei als Innen- und Finanzminister links und rechts vom großen Herrscher. Ja, das lag ja auch sehr nahe, so zwei Fischerburschen aus der Metropolregion Pütze, See Genezareth, auf den Thronen in Rom als Minister. Alle Fähigkeiten dabei. Ja, wir lachen und vielleicht denken wir, die haben zu viel Game of Thrones geschaut oder sowas. Aber nein, sie handeln aus ihrer Weltsicht und aus ihrer Welterfahrung heraus. Das ist die Welt, die sie kennen und sie haben Fantasien. Sie, die zwei Fischerburschen, die nichts sind, haben die Fantasie, wir werden was. Und sie nutzen die Chance, gar nicht dumm, sagen, Mensch, wir müssen rechtzeitig unser Ding ans Laufen bringen. Und spannend, Jesus reagiert überhaupt nicht sauer. Da steht nichts davon, dass Jesus unwillig wurde oder sie in den Senkel stellt, sondern Jesus sagt, und es hört sich eher nachdenklich an, ihr wisst ja gar nicht, was ihr da bittet. Vielleicht hat Jesus die Fantasien dieser zwei sogar nachvollziehen können. Er hat es verstanden, dass sie so denken, dass sie so sehen. Aber Jesus sieht eben auch etwas. Und was er sieht, ist keine Fantasie. Und was er sieht, das ist kein Thron, sondern ein Kreuz. Und dann fragt er sie, könnt ihr das? Links und rechts, an einem Kreuz mit mir sein. Er sagt es mit einer Redewendung, die damals ganz geläufig war. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Das sagte man damals, wenn man zum Ausdruck bringen wollte, jetzt wird es richtig übel und ich werde weggespült. Das war eine feststehende Redewendung. Das haben die sofort verstanden. Könnt ihr das? Aber sie verstehen es eben doch wieder nicht. Sie meinen, dass Jesus sie sozusagen nach ihrer Qualifikation fragt. Habt ihr es drauf? Seid ihr harte Burschen? Könnt ihr Herrschaftslast tragen? Und die sagen vollmundig, ja, können wir. Na, da gibt es ja mehr Menschen, die das im Laufe der Geschichte so vollmundig von sich dachten. Ich befürchte bis heute. Aber wie sieht es dann aus? Und dann erteilt Jesus ihrer Anfrage eine ganz einfache, aber auch sehr klare Absage. Und er trifft damit wieder eine Aussage über dieses Reich Gottes, von dem er spricht und sagt, Freunde, im Reich Gottes, da werden die Posten nicht durch Vetternwirtschaft vergeben. Nicht über Vitamin B, sondern im Reich Gottes, da gehen die Posten an die, die dafür bestimmt sind, die dafür geeignet sind, die dafür ausgewählt sind. Jetzt ist das wieder was, wo wir nicht von der Kirchenbank fallen, aber für damalige Verhältnisse war das auch ziemlich anders als das, was man kannte. Denn auf den Posten saßen die, die dafür geboren waren oder die sich da irgendwie hinbuxiert hatten oder hinbuxiert worden waren. So war das. Und deswegen hatten die ja auch gar keine Hemmung, die zwei zu Jesus zu kommen und sagen, Jesus, mach's doch mal so mit uns, weil wir sind doch sowieso deine Lieblingsjünger, also was hindert's? Alles klar, so machen wir's. Und Jesus sagt, im Reich Gottes läuft's anders, Freunde. Da wird das anders verteilt. Soweit. Die anderen 10 kriegen es irgendwie mit. Und was soll man sagen? Es gab Stimmung bei Jüngers, als sie das hörten, was die zwei da gedreht haben. Richtig Stimmung in der Bude. Also, ich bin ja groß geworden mit der Vorstellung, dass diese 12 Jünger immer mit Gitarre und Liederbuch gemeinsam in friedevoller Gebetsgemeinschaft und Andachtszeit unterwegs waren, in großer Liebe und Eintracht, aber da darf man ja auch erwachsen werden in seiner Wahrnehmung und feststellen, was für ein Haufen. Also es gab richtig Stimmung bei den Jüngern. Die waren richtig sauer, weil sie haben es genau richtig falsch verstanden oder falsch richtig verstanden, was da gelaufen ist. Ja. Sie haben ja das gleiche Bild im Kopf gehabt und sie dachten, Mist, die überholen uns rechts, die zwei. Die sichern sich jetzt die guten Jobs und ich darf nachher noch Klofrau sein im Palast von Jesus. Sie verstehen, dass die zwei ihren Vorteil suchen, ihr Schäfchen ins Trockene bringen wollen. Und Jesus sieht das alles passieren. Und dann macht er wirklich Stuhlkreis oder Feuerkreis oder wo auch immer sie gerade waren und macht mal eine Jüngerrunde und sagt, Jungs, schaut doch mal hin. Und jetzt macht er das, dass er ihre Weltsicht und ihre Erfahrung von der Welt, die sie umgibt, genau nimmt und sagt, schaut es doch mal wirklich an. Ihr seht eure Welt, ihr habt die Bilder im Kopf von Herrschaft, von Königtum, von Macht. Aber schaut doch mal hin, was seht ihr denn da wirklich? Und dann sagt er, wenn ihr hinschaut, dann seht ihr, dass da die Herrscher sind, die ihre Völker niederhalten. So hat es Luther übersetzt. Im Griechischen steht da ein ganz fantastisches Wort. Da steht katakyrioio. Das heißt eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzen würde, niederherrschen. Schade, gibt es im Deutschen nicht. Aber ich finde, es trifft einen unmittelbar gruselig, wenn man die momentane Lage bedenkt. Fürsten, die ihre Völker niederherrschen. Da wird nicht geherrscht zum Wohle des Volkes, sondern das Volk wird niedergeherrscht. Was für ein Wort. Und Jesus sagt, so läuft es doch hier. Die Menschen, sie werden niedergeherrscht. Das ist die Wahrheit über euer Bild, das ihr habt. Und die Mächtigen, sie tun Gewalt, sie missbrauchen ihre Macht. Das ist die Realität dieser Welt. Wollt ihr das? Seht ihr das bei mir? Ich weiß nicht, ob die Jünger an dieser Stelle schon ein bisschen stiller waren und ein bisschen nachdenklicher. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Er sagt so, und das ist auch eine erstaunliche Aussage, so ist es unter euch nicht. Stimmt doch gar nicht, ist doch so. Aber er sagt, nein, so ist es unter euch nicht. Ich will nicht, dass es so unter euch ist. Sondern wer groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Jesus setzt den Herrschern, die niederherrschen, den Diener gegenüber. Diakonos steht da im Griechischen. Der Diener, der am Tisch den Menschen das Essen reicht, der sich kümmert, dass alle versorgt sind. Das Bild stellt Jesus dem Herrscher, der sein Volk niederherrscht, gegenüber. Den Diener, der sich um alle kümmert, dass es ihnen gut geht, dass sie alles haben, was sie brauchen. Und den Mächtigen, die ihre Macht missbrauchen, stellt er den Machtlosen gegenüber, den Sklaven nämlich. Das steht da. Der überhaupt keine Macht hat, aber der dient. Und dann sagt er zum Schluss, ich zeig euch was. Und Jesus tut etwas, was, wenn es jeder andere Mensch auf dieser Welt tun würde, wahrscheinlich peinlich wäre. Er zeigt nämlich auf sich und sagt, schaut doch mal bei mir. Denn auch ich, der Menschensohn, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich euch diene und dass ich mein Leben gebe als Lösegeld für viele. Da könnte jeder kommen und das sagen. Aber es ist nur einer gekommen, der es wirklich getan hat. Was machen wir jetzt damit? Was haben wir jetzt verstanden von diesem ominösen Reich Gottes? Ich möchte versuchen, drei Schlussfolgerungen zu ziehen, die ganz bestimmt nicht ausreichen, um das zu umfassen. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir erst einmal ratlos sind angesichts dieses Reiches Gottes. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir erstmal ratlos sind, weil wir hoffentlich begreifen, wie schlecht wir es begreifen. Wir sehen es bei den Jüngern, aber leider sehen wir es dann auch in 2000 Jahren Kirchengeschichte und Christentumsgeschichte. Und leider sehen wir es bis heute und leider sehe ich es bei mir. Wie schwer es mir fällt, das zu verstehen. Natürlich sehe ich in 2000 Jahren auch, dass es punktuell Momente gab, da leuchtet etwas auf, da wird etwas deutlich. Hier ist was ganz, ganz anders, als es in dieser Welt ist. Da gibt es wirklich etwas, was aufstrahlt in der Dunkelheit. Da gibt es Liebe, da gibt es Hingabe, da gibt es das, dass man sich um andere kümmert. Da gibt es eine Nachricht, die Hoffnung macht, das leuchtet auf. Aber es wird so oft so schnell wieder zugeschüttet von Machtgelüsten, von den Bildern, die wir haben und von dem, wie unsere Welt funktioniert. Und dann funktioniert es auch bei uns so. Und dann ist es schnell wieder zappenduster. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn es ums Reich Gottes geht, erst einmal ratlos sind und daraus vorsichtig werden mit der Vorstellung, ich habe es begriffen, Und das Zweite, was ich glaube, wo wir gut beraten sind, wäre, dass wir uns hilfreich verunsichern lassen. Wir sind gut beraten, uns hilfreich verunsichern zu lassen. In einem englischen Kommentar las ich einmal, das Reich Gottes wäre ein Upside-Down-Kingdom. Ich glaube, ich habe das hier auch schon mal gesagt. Das kann man auf Deutsch ganz schlecht übersetzen. Upside-Down-Kingdom, das ist ein zu unter, zu oberst Königreich. Also das, was bei uns oben ist, ist dort unten. Das, was bei uns links ist, ist dort rechts. Es ist ein Königreich, das einfach in allem anderen Regeln folgt, als alles bei uns, in unserer Welt. Das kann man nicht richtig gut übersetzen, aber ich finde es einen guten Begriff und für die, die ein bisschen Englisch können, mag das hilfreich sein. Das Upside-Down-Kingdom. Es gelten nicht die Regeln dieser Welt im Reich Gottes. Und auch wenn ich dieses Reich nicht sehe, auch wenn ich es nicht anfassen kann, auch wenn es einfach immer noch nicht sichtbar ist und manchmal wird man verrückt dabei und denkt, Herr, wann richtest du dieses Reich endlich sichtbar auf? Ich halte es nicht aus in dieser Welt. Man denkt das manchmal. Bin ich trotzdem ein Bürger dieses Reiches? Schon heute. Und es ist gut, wenn ich mich dahingehend verunsichern lasse, dass ich mich schon auch immer mal wieder fragen lasse, was bedeutet das denn jetzt für meinen Alltag? Als Mensch, der in dieser Welt lebt, aber gleichzeitig schon Bürger im Reich Gottes ist. Was heißt das denn für mich? Und ehrlich, als ich das vorbereitet habe, ich habe drüber nachgedacht und mir sind zwei Sachen eingefallen, die noch gar nicht lange passiert sind, ganze Kleinigkeiten, aber ich habe gemerkt, ja, da habe ich mich eben nicht wie ein Bürger des Reiches Gottes verhalten. Und dann habe ich mich richtig geschämt. Ich dachte, Mann, echt, dann stehst du auf so eine Kanzel und erzählst da toll was, aber wenn es ernst wird in deinem Alltag, dann sieht es bei dir genauso zappenduster aus wie bei diesen Jüngern. Ich will mich verunsichern lassen, nicht um als Verunsicherter durch die Welt zu laufen, sondern als einer, der wach ist und sagt, ich will die Gelegenheiten wahrnehmen, wo ich in dieser Welt nach anderen Regeln handle, als es sonst der Fall ist. Wo ich mich anders verhalte, wo ich anders Menschen begegne, wo ich nicht reagiere, wie jeder reagieren würde, weil ich erfüllt bin davon, dass ich heute schon zu diesem Reich gehöre. Wir wären gut beraten, wenn wir uns hilfreich verunsichern lassen. Und das Letzte, ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir uns aktiv herausfordern lassen. Wir werden gleich nachher miteinander beten, dein Reich komme. Wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich das schon gebetet habe und was ich mir da vorgestellt habe, stelle ich fest, ich glaube, ich habe mir öfters immer eher vorgestellt, da kommt da was von oben, irgendwie. Und dann ist das so, ich sehe Nachrichten und sage, Herr, geh in die Ukraine, richte dein Reich auf, geh nach Syrien, richte doch dein Reich auf, richte dein Reich auf in dieser Welt. Oder geh an das Krankenbett von diesem Menschen und richte dein Reich auf, komm und tu etwas. Und dann tut es weh und wir wundern uns manchmal, dass man so wenig von diesem Reich Gottes sieht, so wie ich es mir wünschen würde, weil ich eben auch wieder meine Bilder im Kopf habe von Herrschaft, von Königsherrschaft Gottes. Aber dann wird mir klar, das Reich Gottes, es fängt mit mir an. Wo mache ich den Unterschied in dieser Welt? Und ich will mich herausfordern lassen, aktiv, dass wenn ich das bete, dein Reich komme, ich es bewusst bete und Gott bitte um Mut, um Weisheit, um seinen Geist, um etwas dazu beitragen zu können, dass sein Reich aufgerichtet wird. Ein Reich, in dem es nicht zuerst um Weisheit, um Erkenntnis, um viele Worte, um Reichtum, um Macht, um Vitamin B geht, sondern in dem es um Liebe und Hingabe für andere geht. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und mein Gebet ist, Herr, lass mich sehen, wann, wo und wie du von mir willst, dass ich anderen diene. Amen.